Heute aus einer Wohnung in Paris. Hier lebt mein Gesprächspartner Stéphane Hessel. Geboren wurde er in Berlin, vor nunmehr 93 Jahren, als Stéphane Hessel. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg ist er französischer Staatsbürger geworden. Stéphane Hessel ist Autor des internationalen Bestsellers Empört euch, einer Streitschrift gegen die Macht des Geldes und für die Menschenrechte. In diesen Tagen erscheint als Ergänzung dazu auf Deutsch sein Buch Engagiert euch. Hessel ist ein wahrer Jahrhundertzeitzeuge. Er hat im französischen Widerstand gegen die Nazis gekämpft und mehrere Konzentrationslager überlebt. Nach dem Krieg hat er als Diplomat im Auftrag Frankreichs an der UN-Menschenrechtserklärung mitgearbeitet. Mein Name ist Claudia Dammann. Stéphane Hessel, Sie sind ein großer Liebhaber von Poesie. Welches Ihrer Lieblingsgedichte beschreibt angesichts der Atomkatastrophe in Japan Ihre Gedanken, Ihre Gefühle?
Viele Gedichte leben in meinem Gedächtnis. Das ist meine große Freude. Was Sie jetzt fragen, Japan, unbedingt sehr wichtig für die nächste Generation. Ich bin froh, dass Angela Merkel darüber sich schon ausgesprochen hat. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass unser Leben eine kurze Strecke innerhalb der großen Geschichte der Menschen ausstellt. Dafür ist für mich natürlich das Auswärtigkönnen von solchen Gedichten wie Rilke oder Hoffmannsthal oder Hölderlin ist für mich etwas, was mich immer wieder dazu bringt, glücklich in die Zukunft zu sehen.
Haben Sie denn da die Idee, einen bestimmten Vers sogar im Kopf bei Hölderlin, wo Sie dran denken, wenn Sie an die Atomkatastrophe in Japan denken? Gibt's da was, was da passt?
Ich würde daran zweifeln, denn für Hölderlin hat es doch so etwas noch nicht gegeben. Aber wenn wir uns zum Beispiel einen August von Platen an ihn erinnern. Das Gedicht, was er Pindarus gewidmet hat, fängt so schön an. Ich möchte, wenn ich sterbe, wie die lichten Gestirne, schnell und unbewusst erbleichen. Das wäre doch eine Möglichkeit, an der Atomkrise, auf die nicht mehr zu denken.
Also im Sinne von einer Ablenkung, einem Trost durch die Poesie in dem Fall.
Genau. Poesie ist Trost.
Ihren Aufruf Empört euch, den haben Sie im Herbst letzten Jahres veröffentlicht, zunächst nur in Frankreich. Das war also noch Monate vor dem atomaren GAU in Japan. Dort ist Ihr Manifest inzwischen allerdings auch erschienen. In der deutschen Übersetzung ist Ihr Buch gerade mal 15 Seiten lang, aber die haben es in sich. Und ich fasse Ihre zentralen Kritikpunkte mal kurz zusammen. Die sind alle auch Thema in Ihrem neuen Buch.
Ja.
Das ist die drohende Zerstörung unseres Planeten, das passt ja ganz schrecklich genau zu den Ereignissen in Japan, die internationale Diktatur der Finanzmärkte, die global immer größer werdende Kluft zwischen ganz arm und ganz reich und die Missachtung der Menschenrechte.
Genau.
Stéphane Hessel, warum mit 93 Jahren dieser öffentliche Aufruf Empört euch in Buchform?
Es kam daraus, dass ich mit einigen Freunden des französischen Widerstands zusammen in Savoyen stand. Und meine Freunde, die da alle waren, da gab es 3000 Menschen in dieser Gruppe in Savoyen, sagte ich ihnen, wir müssen nicht vergessen, dass die großen Werte, die Werte unseres Widerstands gegen die Nazis waren, diese Werte müssen nicht vergessen werden. Wir müssen immer wieder daran denken, dass wir gerade die Ehrhaftigkeit des Menschen, die Dignity des Menschen,
die Würde
des Menschen, dafür müssen wir wieder einstehen, wie wir es damals versucht haben. Und wenn wir empfinden, dass heute diese Würde irgendwie verletzt ist, weil die Gesellschaft sich sehr auf materielle Lage gesetzt hat und zum Beispiel auch viel über Finanzmächte, von denen beherrscht ist. Da müssen wir mit den Werten dieses Widerstandes, der jetzt 65 Jahre alt ist, müssen wir immer wieder aufkommen und unseren jungen Zeitgenossen sagen, diese Werte dürft ihr nicht verlieren oder vergessen.
Ihr Buch Empört Euch ist ja ein sensationeller Erfolg. Sie haben Ihr Manifest nicht nur vor dem atomaren GAU in Japan geschrieben, sondern auch vor dem sogenannten arabischen Frühling. Ja. Mittlerweile ist es in mehr als 30 Ländern rund um den Erdball veröffentlicht worden. Ja. Hier in Europa sind Sie mit dem Aufruf Empört Euch zum geistigen Mentor geworden für eine politische Massenbewegung. Ja. In Madrid, in Athen, in Berlin, in zig europäischen Städten gehen ja Zehntausende, manchmal Hunderttausende auf die Straße und die Demonstranten berufen sich dabei auf ihren Appell Empört Euch und nennen sich die Empörten oder empörte Bürger. Stefan Essel, wie erklären Sie es sich, dass Sie mit Ihrer Streitschrift derartig den Nerv der Zeit getroffen haben?
Das ist natürlich ein Zufall. Es war nicht so gemeint. Als wir es zusammen schrieben mit meiner Verlegerin, der Sylvie Crossman, der ich sehr viel danke, denn sie hat zum Beispiel den Titel erfunden.
Den Titel Empört Euch, diesen
empört
Aufruf.
Empört Euch, indignez-vous auf Französisch, indignaos auf Spanisch und so weiter. Also, wir hatten gedacht, es würde Franzosen interessieren. Aber merkwürdigerweise ist es auf einen Moment getroffen, wo eben die augenblickliche Art und Weise, wie Regierungen sich verhalten, irgendwie einen Anklang bei den Bürgern finden. Die Bürger fragen sich, ist es denn so richtig? Könnte man nicht anders leben? Könnte Europa nicht stärker sein? Könnten wir nicht mehr gegen zu große Armut uns irgendwie verbünden? Also es gibt schon einen Moment in allen Ländern, selbst in unserer Bundesrepublik, wo man sich wirklich empören kann und vielleicht empören soll. Vor allem soll man nicht gleichgültig sein. Die Hauptsache ist, das zu erleben, was vorkommt, in einer Art und Weise, wie man es fühlt, als etwas, was einen anspricht, dass man die Augen öffnet und sich sagt, was kann ich denn jetzt tun? Daher der zweite Titel, Empört Euch zwar, aber engagiert euch auch.
Und in Ihrem neuen Buch, Engagiert Euch, dann nennen Sie auch ganz konkrete Beispiele dafür, wie jeder, jede Einzelne sich friedlich wehren kann, Widerstand leisten kann. Und da nennen Sie einmal die Demonstrationen, aber dann auch nachdenken, publizieren und Politiker wählen, die hoffentlich das Richtige tun werden. Diese Formen von Widerstand, die erfordern natürlich alle einen langen Atem. Jetzt ist es aber so, wenn man jetzt an zum Beispiel Athen denkt oder Madrid, die Wut, die oft auch Verzweiflung der Demonstranten ist natürlich gewaltig, da hat sich unheimlich viel aufgestaut und oft trauen die auch überhaupt gar keinem Politiker mehr irgendwas zu, egal welcher Couleur. Was raten Sie, Stefan Essel, den empörten Bürgern?
Also erstmal rate ich Ihnen die größte Vorsicht. Wenn man sich nur gegen etwas empört, ohne zu wissen, was man dann tun kann, um es zu verändern, dann hat es wenig Sinn. Daher bin ich auch ein bisschen ängstlich davor, dass in vielen Ländern jetzt diese Empörung irgendwie durchgekommen ist, sei es in Griechenland oder in Spanien oder anderswo. Na gut, es ist richtig, dass sie sich empören sollen, aber sie sollen versuchen, diese Empörung in Engagement zu verwandeln und zwar das auszusuchen, was für sie eine Möglichkeit bildet, etwas zu verändern. Ich denke auch, gerade bei uns und auch in Deutschland sind die Grünen dazu da, um gewisse Probleme, ökologische Probleme, Probleme der Natur und der Verhandlung des Menschen mit der Natur zu lösen. Das ist ein ganz besonderes Problem. Dagegen kann man sich nicht nur empören, sondern man kann auch versuchen, dazu zu arbeiten.
Stefan Essel, Sie sind ja nicht Mitglied der Grünen, sondern Sie sind Mitglied der Sozialistischen Partei Frankreichs. Ja. Wollen Sie, können Sie sich weiterhin einsetzen, damit aus dieser spontanen Massenbewegung eine Bewegung mit Ausdauer wird, der Empörten?
Gerade das halte ich für unbedingt notwendig. Zum Beispiel, wir sind alle jetzt Europäer. Wir brauchen ein starkes Europa. So halte ich für ganz besonders wichtig, dass junge Menschen, die vielleicht mein Büchlein lesen, sich sagen, ja, gut, wir empören euch, aber wir müssen uns dafür einsetzen, dass Europa ein richtiges grün-rotes Europa wird und daher seine Rolle in der Welt besser spielt, als wir es jetzt gespielt haben.
Und Ihren konkreten Anteil, worin sehen Sie den? Man muss ja mal bedenken, Sie sind bitte 93 Jahre alt.
Viel zu alt.
Was könnten Sie überhaupt tun? Wie könnten Sie dieser Massenbewegung weiterhelfen, um eben wirklich genau diese Bewegung mit Ausdauer werden zu können?
Also ich versuche es immer noch, den Freunden, die für die nächste Wahl sich einstellen, sie zu unterstützen. Ich bin sehr interessiert mit dem Europaparlament. Da gibt es zum Beispiel meinen Freund Daniel Cohn-Bendit, der ist ja nicht nur Deutsch, sondern auch Franzose. Und was er unternimmt für dieses Europa-Ökologie-Grünen, halte ich für wichtig. Da kann man mitmachen. Also ich versuche immer noch mitzumachen in Politik und natürlich auch in Nichtregierungsorganisationen. Also sich empören natürlich erstmal, aber dann etwas tun.
Also Ihr Plädoyer für Engagement ist eigentlich das Allerwichtigste. Das Schlimmste ist Gleichgültigkeit, das haben Sie ja auch vorhin schon mal gesagt.
Natürlich. Gleichgültigkeit oder Entmutigung. Nicht wahr? Man kann discouraged sein, sich entmutigen lassen. Ich habe schon versucht, aber es ist nichts gelungen. Dann sagt man, jetzt mache ich mir nicht mehr daraus und bleibe glücklich bei mir zu Hause. Das geht auch nicht. Da bleibt man dabei auch kein richtiger Mensch. Um eben ein richtiger Mensch im höchsten Sinne zu sein, auch geistig und nicht nur körperlich, muss man sich für irgendetwas so stark einsetzen, dass es einen erhebt. Wir brauchen diese Erhebung, um ein Mensch zu sein. Ein Mensch, der höher sein will als nur das Alltägliche.
Stefan Essel, Sie leben seit Jahrzehnten ja hier schon in Paris. Ja. Und trotz Ihres hohen Alters fahren Sie, der Träger des Ehrentitels Ambassadeur de France, Botschafter Frankreichs, regelmäßig mit der Metro. Da treffen Sie ja immer wieder auch auf Leser Ihres Büchleins Empört euch. Kommen Sie da eigentlich manchmal dann auch ins Gespräch mit Ihren Lesern?
Oh ja, und zwar viel zu viel in diesen letzten 6 Monaten. Es passiert mir immer wieder, dass im Autobus jemand auf mich zugeht und sagt, Sie sind doch Stefan Essel. Dann muss ich zugeben, ja, ich bin es. Ach, Sie haben uns so geholfen. Also das Angenehme für mich ist, dass die meisten, die auf mich kommen, die dieses Büchlein empfinden als eine Erlösung. Als wäre es etwas, was ihnen Mut gibt, sich einzusetzen. Das ist natürlich, was mich glücklich macht. Es gibt natürlich auch solche, die gerade den kleinen Teil meines Büchleins, wo ich über Israel und Palästina spreche und sage, wie sehr ich es als etwas Schreckliches empfinde, dass die Palästinenser immer noch nicht einen Staat haben können. Dagegen habe ich natürlich auch Gegner, die mir sagen werden, Sie sind doch ein echter Antisemit, wenn Sie Israel nicht richtig verstehen. Ich sage, nein, im Gegenteil, ich bin ein Liebhaber von Israel und wünsche mir ein friedliches Israel. Das habe ich leider augenblicklich nicht.
Das ist ja das Interessante, dass Sie, wie Sie gerade sagen, sich eben in Ihrem Buch Empört euch beschäftigen mit der gegenwärtigen Situation in Israel und in den Palästinensergebieten, im Gazastreifen und im Westjordanland. Sie fahren da ja auch regelmäßig immer wieder hin. Und Sie selbst haben ja auch jüdische Wurzeln durch Ihren Vater, den Schriftsteller Franz Hessel, und sind aber nicht jüdisch erzogen worden. Also die Familie Ihres Vaters ist ja schon ganz früh zum Protestantismus übergetreten und Ihre Mutter Helen Grund war auch Protestantin. Ja. Aber haben Sie mal gesagt und betonen Sie auch immer wieder, Sie fühlen sich trotzdem selbst als Jude. Warum?
Also ich empfinde mich als mit den Juden der Welt in einem selben Kampf. Und zwar ein Kampf für die Errichtung eines Staates Israel und eines Staates, dessen Sicherheit davon abhängt, dass er mit seinen Nachbarn, den Arabern, eine freundschaftliche Beziehung erreicht. Das ist doch die einzige Lösung für Israel.
Sie sind in einem Künstlermilieu aufgewachsen. Ihr Vater war der Schriftsteller und Übersetzer Franz Hessel, das haben wir gerade schon kurz gesagt. Ihre Mutter Helen Grund hat als Modejournalistin für die Frankfurter Zeitung gearbeitet. Und ein ganz bestimmter Abschnitt in der Biografie ihrer Eltern ist in die Filmgeschichte eingegangen. Ihre Eltern waren die Vorlage für den berühmten Film von Truffaut, Jules und Jim. Es geht ja in diesem Film um eine Dreiecksgeschichte, eine Frau zwischen zwei Männern. Und das war ja genau die Situation ihrer Mutter. Sie liebte ihren Ehemann Franz Hessel und sie liebte auch zugleich den französischen Freund ihres Mannes, den Schriftsteller Henri-Pierre Rocher, der ja auch die Vorlage für Truffauts Film geschrieben hat. Und wohl vor allem wegen dieser Liebesgeschichte sind ihre Eltern dann mit ihnen und ihrem älteren Bruder 1924 von Berlin hierher nach Paris gezogen. Da waren sie 7 Jahre alt. Welche Folgen hatte für Sie als Kind dieses sehr offen gelebte Dreiecksverhältnis?
Also vor allem ist es ja ein besonderes Dreieck nur darum, weil die beiden Männer so tief befreundet waren, dass sie mit sich es ausgenommen haben, dass eben diese Frau, die sie beide sehr liebten, wählen sollte. Und wenn sie den einen wählte, dann musste der andere Abstand nehmen. Das ist etwas relativ Seltenes. Daher ist auch der Film so schön geworden und hat solch einen Erfolg gehabt. Für mich war es ja gar kein Erlebnis. Ich war ein 3-jähriges Kind.
Als es anfing, waren Sie drei.
Als der Film schreibt über die Zeit, wo ich als ganz kleines Kind, 3-jährig, dabei war. Dann aber später war natürlich der Franzose, der dann mit meiner Mutter in Paris lebte, war für mich sozusagen ein zweiter Vater. Und zwar ein sehr interessanter Vater, denn er war befreundet mit den interessantesten Künstlern.
Schöpferischen
dieser Zeit.
Menschen.
Nicht wahr? Also Marcel Duchamp und André Breton und all diese Brancusi und so. Und als kleiner Junge, dann 10-12-jährig, wurde ich mit diesen Menschen bekannt und empfand große Genuss zu bewundern. Ich wurde ein Bewunderer. Und das ist etwas sehr Starkes. Das sage ich auch immer meinen Kindern und meinen Freunden. Ihr müsst lernen zu bewundern. Mhm. Nicht nur zu kritisieren. Man muss auch kritisch sein können. Aber man muss das Gefühl haben können der Bewunderung.
Warum ist das so wichtig?
Das macht einen zu einem großen, herzigen Menschen, nicht wahr? Man lernt daran, das Schöne, das Große, das Wichtige anzuerkennen. Von den Menschen, die für mich wichtig gewesen sind, sind es solche, die ich bewundern konnte. Nehmen wir zum Beispiel während des Krieges Winston Churchill oder Franklin Roosevelt oder General de Gaulle. Leute, für die ich Bewunderung habe und die daher mich auch dazu bringen, selbst versuchen, Mut zu zeigen. Dazu gehört das Lernen der Bewunderung. Mhm. Meine Mutter hat es mich auch gelehrt, Bewunderung zu zeigen. Natürlich, ihr gegenüber war meine Bewunderung überhaupt gänzlich da.
Ja, das ist mir gerade auch wieder eingefallen, das schreiben Sie ja in Ihren Erinnerungen, dass Sie Ihre Mutter unendlich bewundert haben.
Ja, sie war ja keine moralische Frau im Sinne der bürgerlichen Moral. Im Gegenteil, sie war eine sehr freimütige und sehr selbstbestimmte Frau. Aber gerade da gab es für sie eine Ethik, die wichtiger war als die bürgerliche Moral. Man musste gewisse Werte, musste man nicht unterschätzen. Und man musste sich selbst bleiben mit seinen eigenen Werten und seinen eigenen Gefühlen. Mhm. Das hat sie uns, meinem Bruder und mich, beigebracht. Mhm. Und dafür bin ich ihr noch sehr dankbar.
Sie sind schon als kleiner Junge, schreiben Sie auch in Ihren Erinnerungen, von Ihren Eltern mit Poesie überhäuft worden.
Ja.
Die Liebe zur Poesie, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, auch ganz am Anfang, ist ja ein ganz zentraler Bestandteil Ihres Lebens. Ja. Und Sie können von Ihren Lieblingsgedichten rund 100 sogar auswendig, noch dazu in den drei Sprachen, die Sie ja auch so sehr lieben, Deutsch, ja. Französisch, Englisch. Woher kommt Ihr Bedürfnis, Gedichte auswendig zu lernen?
Das ist ein Zufall. Es hätte auch anders gehen können. Aber es ist eben so, dass die Gedichte, die ich liebe und die ich auswendig gelernt habe, in meinem Gedächtnis beibehalten sind. Und noch jetzt in diesem hohen Alter, wenn ich an ein Gedicht denke und der erste Vers kommt, dann geht auch das Gedicht schon vor sich. Das ist ein ganz besonderes Glück, denn es ist für mich immer wieder ein wunderbarer Moment, wenn es mir schwierig wird, einzuschlafen zum Beispiel, dann sage ich mir ein Gedicht auf und schon nach dem dritten Strophe schlafe ich dann ein.
Aber woher kommt überhaupt dieses Grundbedürfnis? Man könnte ja auch sagen, Sie lesen ein Gedicht und finden es schön, aber warum wollen Sie es lernen? Warum haben Sie bestimmte Gedichte lernen wollen irgendwann mal?
Naja, das ist natürlich ein Zufall. Ich kann es gar nicht ganz besonders erklären, außer zu sagen, dass meine Mutter schon dem kleinen Kind Gedichte gelehrt hat, beigebracht hat. Zum Beispiel war sie eine Liebhaberin von Edgar Allan Poe. Nicht nur The Raven, sondern auch dieses kleine kurze Gedicht, was ja ihren Namen trägt. Meine Mutter hieß Helen und Edgar Poes erstes junges Gedicht heißt auch Helen. Das habe ich auswendig lernen müssen, weil meine Mutter mich bat, es auswendig zu sagen. Und ich habe es auswendig gesagt, ohne noch zu verstehen, was die Meinung von diesem englischen Gedicht war. Dann erst viel später habe ich verstanden, worüber das Gedicht sprach. Mhm. Aber es war schon als Ton, als Musik, war schon in meinem Gehirn.
Ach so. Mhm.
So etwas ist eben mit Dichtung etwas ganz Besonderes. Der Sinn ist natürlich sehr wichtig, aber der Ton ist manchmal noch wichtiger.
Mhm. Der Klang, ne? Die
der
Musik,
Klang.
Wie es fließt wahrscheinlich.
Ganz
ja.
Recht.
Und Sie lernen ja nicht nur Gedichte sehr gerne auswendig, sondern Sie tragen sie eben auch sehr gerne vor, manchmal in einem Restaurant, für fremde Gäste am Nebentisch, unaufgefordert. Was reizt Sie daran?
Ich habe immer Glück, einem Menschen, den ich gar nicht kenne, es zu gut zu tun, dass er sich ein Gedicht anhört. Ich sage mir, wenn ihn das betrifft irgendwie, dann gibt es ihm eine Freude, die ich ihm sehr gerne schenke.
Manchmal, schreiben Sie auch in Ihren Erinnerungen, kann Sie Poesie sogar zu Tränen rühren. Können Sie beschreiben, wann das sein kann?
Richtige große Dichtung kommt völlig vom Herzen. Und wenn das Herz irgendwie angesprochen wird, dann bringt das Herz selbst irgendwie eine Träne zu den Augen. Gewisse Gedichte von Rilke sind mir auch so, dass nun plötzlich etwas auf mich kommt, worüber ich irgendwie eine Träne haben muss. Meine Frau sieht das mir an und sagt mir, du wirst wieder mal weinen, lass das sein.
Stefan Essel, Sie sind 1937 französischer Staatsbürger geworden und im Zweiten Weltkrieg haben Sie sich dem französischen Widerstand angeschlossen. Sie haben für den Nachrichtendienst der Résistance gearbeitet und im Rahmen einer Geheimaktion sind Sie dann verraten worden von einem anderen Mitglied der Résistance. Am 10. Juli 1944 sind Sie von der Gestapo hier in Paris verhaftet worden, gar nicht weit entfernt von Ihrer heutigen Wohnung, in der wir hier zusammen sitzen und sprechen. Nach der Verhaftung durch die Gestapo sind Sie dann rund einen Monat lang gefangen gehalten worden im Hauptquartier der Gestapo hier in Paris,
jawohl,
gefoltert worden, haben auch das sogenannte Waterboarding erlitten, die Badewanne. Ja. Wie haben Sie es geschafft, durch die Folter nicht gebrochen zu werden?
Es ist ein sehr unangenehmer Moment seines Lebens. Einen Monat lang habe ich hier in der Avenue Foch gesessen und wurde immer wieder interrogiert, natürlich von der Gestapo und verschiedenen Gruppen, die mich ausfragen wollten über was ich wusste aus dem Widerstand, im französischen Widerstand und aus London. Sie wussten, dass ich aus London gekommen war. Also Fragen wurden gestellt. Ich habe merkwürdigerweise es richtig empfunden, Deutsch mit meinen Interrogatoren zu sprechen.
Also mit denen, die Sie verhört haben, haben Sie Deutsch gesprochen.
Habe ich Deutsch gesprochen. Das war ein Risiko, denn wie könnten Sie sich das vorstellen, dass ein Franzose, den man eben festgenommen hat, warum sollte der denn so gut Deutsch sprechen? Andererseits war es auch ein Vorteil, denn ich konnte mit ihnen schwatzen und konnte ihnen vom Ende des Krieges sprechen und so. Also es hat mir wahrscheinlich geholfen, vielleicht hat es mich auch dazu gebracht, dass ich schneller zu Tode verurteilt wurde. Ich wurde dann also nach Buchenwald gebracht, aber mit einer Gruppe von Gefangenen, die alle zu Tode verurteilt waren.
Das war eben nach der Gestapohaft, das war dann also im August 1944, wo Sie zusammen mit den anderen Widerstandskämpfern...
Mit 36 Gefährten kamen wir durch ein anderes KZ, erst in der Nähe von Straßburg und dann schließlich nach Buchenwald. Da saßen wir ein paar Wochen in einem Block und hatten nichts zu tun.
Und mit der Hilfe von Eugen Kogon, ebenfalls Buchenwald-Häftling und nach dem Krieg ja ein sehr bekannter Publizist, haben Sie und zwei andere Mitglieder aus Ihrer Gruppe überleben können unter sehr dramatischen Umständen. Sie drei haben nämlich die Identität von Häftlingen angenommen, die an Typhus gestorben waren. Richtig. Sie saßen in diesem Typhusblock und Sie, Stefan Essel, haben die Identität übernommen von Michel Boitel. Ja. Das heißt, der Tod des KZ-Häftlings Michel Boitel hat Ihnen das Leben gerettet. Richtig. Was bedeutet das für Sie?
Das ist natürlich sehr wichtig. Man muss hoffen, dass er ganz natürlich vom Typhus gestorben ist. Aber man kann sich immer wieder das kleine Gefühl machen, hat da der SS-Arzt, der uns helfen wollte, hat er dazu beigetragen, dass er früher gestorben ist, als er hätte gestorben können. Das ist etwas Schreckliches, was man in seinem Gedächtnis, in seinem Bewusstsein immer wieder hält.
Bis heute.
Also, ich habe es mir angenommen, dass ich kein Mörder gewesen bin, sondern gewartet habe, bis er wirklich auch vom Typhus starb. Und dann seine Identität übernommen habe. Ich habe natürlich mit seiner Mutter und seiner Schwester sofort nach dem Krieg Kontakt genommen und gesagt, wie wichtig es für mich wäre, über ihn mehr zu wissen. Also man muss mich schon so empfinden als jemand, der von den anderen beschützt ist und daher weiter leben kann und daher auch die Verantwortung auf sich trägt, dass er anderen Menschen hilfbereit sein muss.
Im November 1944 sind Sie dann unter dem Namen Michel Boitel, Ihrer neuen Identität, in das KZ Schrottleberode im Harz deportiert worden und danach, nach einem gescheiterten Fluchtversuch, Sie haben ja immer wieder versucht, auch zu fliehen, in das KZ Dora-Mittelbau deportiert worden. Und als die Nazis dann dieses Lager räumten und die Gefangenen abtransportierten nach Bergen-Belsen mit Güterzügen, da ist ihnen die Flucht aus dem Zug gelungen und sie konnten sich dann zu den Amerikanern durchschlagen.
Richtig.
Stefan Essel, viele ehemalige KZ-Häftlinge, Überlebende, werden bis heute von grauenhaften Erinnerungen verfolgt und gequält, auch im Schlaf, im Traum. Sie schreiben in Ihrer Autobiografie, dass das bei Ihnen nicht so ist, glücklicherweise, und zwar dank der Poesie. Wie ist das möglich?
Also die Poesie hat mir sehr viel geholfen, gerade in den Lagern. Denn gerade in Umständen, wo es einem besonders schlecht geht, nicht nur Hunger, sondern auch Kälte. Das Schlimmste in den KZs für mich war die Kälte. Wir hatten ganz leichte Kleidungen. Und in diesem Winter 44, 45 ist es sehr kalt geworden. Da hat man sehr gelitten. Aber dieses Leid wurde immer wieder aufgehoben von einer Möglichkeit, sich ein Gedicht aufzusagen. Und das Aufsagen, auch das Teilen mit anderen von Gedicht, ist etwas, was mir enorm viel geholfen hat. Also ich habe das Erlebnis des KZ zwar gekannt und auch an Freunde gedacht, die da nicht überleben konnten, aber es war nicht eine solche schreckliche Erfahrung, wie ich es von Kameraden kenne, die 10 Monate oder 2 Jahre manchmal in KZs gelebt haben.
Ich hatte mir überlegt, ob es vielleicht auch so ist, dass die vielen Gedichte, die Sie auswendig können, einfach den Platz eingenommen haben, anstelle der grässlichen Erinnerungen.
Das kann man sich so wünschen und ich wäre glücklich, wenn es genauso wäre. Auf alle Fälle ist die Anwesenheit von Gedichten in einem Gehirn etwas, was ebenso wichtig ist wie zum Beispiel die Anwesenheit von Liebe. Verliebt zu sein ist etwas, was einen auch sehr gut erhält. Ich bin mehrere Male in meinem Leben tief verliebt gewesen. Ich war verliebt in meine Mutter, ich war verliebt in meine erste und jetzt auch in meine zweite Frau. Und dieses Lieben ist etwas, was einen stark macht im Herzen. Und das Gedicht aufsagen ist auch etwas Ähnliches wie ein Liebesein.
Das ist ja ein schöner Vergleich. Verliebt sein und ein Gedicht haben ist für Sie was Ähnliches?
Ganz bestimmt. Mhm. Man kann schon daran dauernd denken, wenn man eine Frau im Gedächtnis hat, die man liebt, auch wenn sie gerade nicht da ist, und man denkt an sie und freut sich darauf, sie bald wieder zu treffen, wie ich heute mich freue darauf, meine Frau übermorgen wieder in der Normandie zu treffen. Das ist etwas, was das Herz und das Gehirn aufhebt. Und diese Aufhebung ist ja das, was dem Menschen am meisten hilft, glücklich zu leben.
Mhm. Dazu passt vielleicht ja sogar, habe ich gerade gedacht, Ihre Wunschmusik für unser Tischgespräch auf WDR 5 und für den NDR Infotalk. Sie haben sich nämlich gewünscht von Marlene Dietrich das Lied, den Evergreen, Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Sehen Sie, gerade das macht uns die Marlene Dietrich so ganz besonders nah und zärtlich nah. Denn sie hat ja zwar in einem merkwürdigen Blauen Engelfilm hat sie dieses schöne Lied gesungen und gerade die Stärke des Liebens kommt durch sie bis zu uns in diesem Gedicht und diesem Gesang.
Dann hören wir uns dieses Lied jetzt an.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi. Liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was bebt in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Soweit das Lied »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt«, gesungen von Marlene Dietrich. Das war die Originalaufnahme aus dem Film »Der blaue Engel« aus dem Jahr 1930. Wunschmusik für unser Tischgespräch auf WDR 5 und für den NDR Infotalk von Stefan Essel, gebürtiger Berliner, Wahlfranzose und mit 93 Jahren Autor des Bestsellers »Empört euch«. Wir sitzen zusammen in seiner Wohnung in Paris. Mein Name ist Claudia Dammann. Stefan Essel, Sie haben gerade, als wir das Lied zusammen angehört haben, mitgesungen. Wann hören Sie sich das Lied denn sonst so an?
Also dieses Lied ist für mich etwas ganz besonders Nahes, denn mein Vater war ein großer Verehrer von Marlene Dietrich und hat ein kleines Büchlein über sie geschrieben, das ich dann sogar auch auf Französisch übersetzt habe. Natürlich meine Beziehung mit meinem Vater ganz verschieden von meiner Beziehung mit meiner Mutter. Meine Mutter war für mich die Figur, die überwiegend wichtig war und die mich wirklich erzogen hat. Mein Vater war etwas entfernter. Er hat ja auch weiter in Berlin gelebt, als wir dann nach Paris zogen. Daher ist er für mich eine sehr ehrwürdige Figur, eine Art von Weiser, eine Art von Sokrates. Er hat mir auch die griechische Mythologie beigebracht.
Stefan Essel, Sie haben Philosophie studiert und nach dem Krieg 1946 sind Sie in den diplomatischen Dienst Frankreichs aufgenommen worden. Anschließend haben Sie Frankreich jahrzehntelang bei verschiedenen internationalen Institutionen vertreten. Auf Ihrem allerersten Posten als Diplomat, da waren Sie schon gleich Mitglied der UN-Menschenrechtskommission. Sie sind der letzte noch lebende Zeitzeuge, der an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen mitgearbeitet hat. Am 10. Dezember 1948 ist hier in Paris die UN-Menschenrechtscharta verabschiedet worden.
Richtig.
Wie haben Sie diese Situation erlebt?
Es war natürlich für mich ein ganz außerordentlich schöner Moment. Wir hatten ja 3 Jahre lang daran gearbeitet und wir hatten die Angst, dass aus den 56 Mitgliedstaaten der UNO vielleicht das eine oder das andere Nein
sagen würde.
Keins hat Nein gesagt. 48 haben Ja gesagt. Afghanistan war alphabetisch das Erste. Und als die Runde kam, wer wird jetzt Ja sagen, wer wird sich enthalten und wer wird Nein sagen, dann saßen wir da im Raum, hier im Palais de Chaillot, und haben zugehört. Der Erste kam Afghanistan, der sagte Ja. Und die anderen haben Ja gesagt, einige haben sich enthalten und auch die arabischen Staaten haben sich nur enthalten und nicht Nein gesagt.
Während Sie mir das sagen, strahlen Sie.
Ja, ja. Es war ein wunderbarer Moment. Wir fühlten, jetzt haben wir etwas beigebracht, was
erreicht,
ewig halten wird. Und es hält auch heute noch. In den neuen Mitgliedsländern der UNO steht immer wieder diese Erklärung, der universale Erklärung der Menschenrechte, steht immer wieder in den Verfassungen. Also sowas gibt es schon, wenn es auch noch lange nicht zur Wirklichkeit gekommen ist.
Stefan Essel, Sie haben eben schon Ihre erste Frau Vitja erwähnt.
Ja.
Sie waren fast 50 Jahre zusammen. Sie ist Mitte der 80er Jahre an Krebs gestorben.
Ja.
Aus dieser Ehe stammen auch ihre 3 Kinder, eine Tochter und 2 Söhne. Und sie haben auch schon Enkel und Urenkel.
Ja.
Und sie haben dann ja noch einmal geheiratet, ihre zweite Frau Christiane. Und mit ihr sind sie auch schon wieder über 20 Jahre verheiratet.
Ja.
Welche Fähigkeiten und Eigenschaften hat ihre Frau Christiane, die sie selbst gerne hätten, aber nicht haben?
Sie ist eine richtige Militantin. Das möchte ich auch sein. Sie ist viel, drückt sich viel stärker aus über Situationen, die uns treffen. Zum Beispiel Palästina. Da ist sie sehr scharf darauf. Sie wird auch bald ein kleines Buch herausbringen über ihre Erfahrung in Gaza. Sie ist mehrere Male mit mir in Gaza gewesen und hat es sich angemacht, ein kleines Büchlein darüber bei derselben Verlegerin wie mein Empört euch.
Bei Silvi Crossmann.
Also bald herauskommen. Also meine erste Frau war vor allem eine ganz besondere geistig begabte Frau. Sie war unter anderem Dolmetscherin, und zwar Dolmetscherin der internationalen Konferenzen. Da hatte ich eine große Bewunderung für sie. Im Allgemeinen war sie ein sehr kluges Wesen, viel klüger als ich. Und meine zweite Frau ist viel willkürlicher als ich. Also Sie sehen, ich habe immer etwas meinen Frauen zu verdanken, dass sie mehr tun, als was ich eigentlich tue.
Sie haben mal bekannt, Sie können zwei Frauen gleichzeitig lieben. Und für Sie ist es auch ganz selbstverständlich, dass die Frauen, die Sie lieben, dann vielleicht auch gleichzeitig noch Liebesbeziehungen mit anderen Männern haben. Und Sie sagen auch, Sie haben in Ihrem langen Leben nie einen großen, tiefen Liebesschmerz erlitten. Das klingt ja alles ziemlich unkompliziert. War es das wirklich immer für Sie und auch für die Frauen?
Also da muss man sehr vorsichtig sein, was ein Mann über seine Liebesbeziehungen überhaupt sagt, darf man nie ernst nehmen. Wir lügen alle. Aber es ist schon wahr, dass meine Mutter mir beigebracht hat, dass man lieben kann und dass man mehrere Menschen lieben kann und dass das nicht bedeutet, dass man sie weniger liebt. Wenn man einen sehr, sehr liebt, kann man einen anderen auch sehr, sehr lieben. Das ist mir auch passiert in meinem Leben. Aber darüber habe ich wenig zu sagen. Wir wollen sagen, Liebe ist ein Thema, ebenso, wir haben es schon hervorgebracht, wie Dichtung. Man muss sich erfreuen, dass man lieben kann. Man muss sich erfreuen, dass man Gedichte auswendig lernen kann. Aber man soll darüber nicht zu stolz sein. Das Wichtige, das Schöne ist, dass man sich als jemanden empfindet, mit dem man gut selbst auskommen kann. Seine Beziehung mit einem selbst ist das Wichtigste. Ich kenne Menschen, die sich nicht selbst gern haben. Die sind meistens sehr unglücklich in ihrem Leben. Ich habe das Glück, mit mir selbst in einer guten Beziehung zu sein. Ich kann mich natürlich auch scharf kritisieren. Ich kann mir sagen, da hast du wieder das ganz Falsche getan oder du hast dich sehr schlecht benommen. Aber das dauert meistens nur einen kleinen Moment und dann sage ich mir immer wieder, das war ja nicht so schlimm und es geht immer wieder besser.
Was bedeutet es denn eigentlich, mit Ihnen, Stefan Essel, ganz eng befreundet zu sein? Sie sind ja zum Beispiel mit Helmut Schmidt befreundet oder auch mit Jeanne Moreau, die Ihre Mutter in dem Film Jules und Jim verkörpert hat. Ja. Was heißt das, Sie zum ganz engen Freund zu haben?
Also, da muss man auch wieder mal sehr vorsichtig vorgehen. Ich habe für Helmut Schmidt ein sehr liebes, freundschaftliches Gefühl, aber er bedeutet für mich nicht eine Figur meines Lebens. Ich habe ihn ja auch nur relativ kurz gekannt. Jeanne Moreau ist was anderes, nicht wahr? Wenn ich sie sehe, denke ich natürlich an Julie Jim und denke an meine Mutter und wir umarmen uns herzlich und ich habe große Bewunderung für sie als eine Schauspielerin. Aber Freunde, nahe Freunde, habe ich eigentlich manche, ja, aber nicht so enorm viele. Ich habe ganz große Beziehungen mit Freunden in Gruppen. Ich war immer ein Gruppenmensch. Ich habe Clubs bewohnt und habe mit Gruppenkollegien zusammengearbeitet. Das ist eine große Genugtuung für mich. So etwas ist für mich sehr wichtig, wichtiger eigentlich als ganz rein persönliche Freundschaften. Ja, die sind mir lieb, aber bedeuten nicht so viel. Ich bin eigentlich ein ehrgeiziger Arbeiter. Ich möchte immer wieder an etwas arbeiten. Daher war es für mich auch ein schöner Moment, als dieses Büchlein Empört euch herauskam und dann Engagiert euch herauskam, hatte ich das Gefühl, das bringt jetzt etwas. Und mich zu empfinden als jemanden, der etwas anderen bringt, ist, was ich am liebsten an mir habe.
Stefan Essel, in Ihrer Autobiografie Oma Memoir, da setzen Sie sich ganz intensiv mit dem Tod auseinander. Und Sie schreiben, der Gedanke beruhigt Sie, dass Sie jetzt in Ihrem hohen Alter an der Schwelle des Todes stehen. Und Sie schreiben wörtlich, es handelt sich um eine Schwelle, an der man willkommen ist. Was stellen Sie sich vor? Was wünschen Sie sich? Wer empfängt Sie an dieser Schwelle und geleitet Sie hinüber auf die andere Seite?
Ja, ich habe eine Beziehung mit dem Tod, eine positive Beziehung. Ich freue mich darauf, dass ich einmal sterben werde. Es macht mich gar nicht unglücklich. Ich sage mir im Gegenteil, ja, ein Leben muss mal enden. Und es muss möglicherweise so enden, dass das Leben dann abgerundet ist und eine Bedeutung hat. Ich möchte mein Leben so beenden, dass eben das Leben bleibt als etwas Gelebtes. Ich möchte natürlich, wenn möglich, nicht mit zu viel Schmerzen sterben. Wenn es große Schmerzen geben würde, würde ich es hoffen, dass man das abkürzt irgendwie. Aber an sich das Leben empfinde ich, wie es Shakespeare in seinem Tempest gibt es einen schönen Vers, wo der Prospero sagt, wir sind das Stoff, aus dem die Träume stammen, und unser kleines Leben ist umrundet mit einem Schlaf. Ich empfühle mich ein bisschen so wie jemand, der aufgewacht ist, geboren, aufgewacht, der dann geträumt hat, viel gelebt hat und der dann einmal wieder einschlafen wird. Also das natürlich, darum sage ich Ihnen nochmal ein kleines Gedicht auf, und zwar von August Wilhelm von Platen. Er nennt es Pindarus, und es geht so: Ich möchte, wenn ich sterbe, wie die lichten Gestirne schnell und unbewusst erbleichen. Erliegen möchte ich einst des Todes streichen, wie sagen uns von Pindarus berichten. Ich will ja nicht in Leben oder Dichten den großen Unerreichlichen erreichen. Ich möchte, o Freund, ihm nur im Tode gleichen. Doch höre nun die schönste der Geschichten. Er saß im Schauspiel, vom Gesang beweget, und hatte, der ermüdet war, die Wangen auf seines Lieblings schönes Knie geleget, als nun der Chöre Melodien verklangen, will wecken ihn, der ihn so sanft geheget, doch zu den Göttern war er heimgegangen. Jetzt kommt die Träne.
Stimmt tatsächlich. Ja, es ist auch sehr ergreifend.
Ja, es ist ein schönes Gedicht. Ja, aber gerade das ist für mich eben diese Annäherung an den Tod. Der Tod ist eine Auflösung des Lebens und nicht irgendwas Schreckliches.
Ja.
Was danach kommt, weiß keiner und braucht auch keiner zu wissen. Aber jeder kann sich etwas vorstellen.
Das Interessante finde ich, als Sie gerade das Wort gesagt haben, ich freue mich auf den Tod. Also Sie haben überhaupt gar keine Angst und er interessiert Sie. Und warum diese Freude?
Na, also Freude ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort. Ich empfange den Tod als etwas, was mir natürlich bevorsteht, das wissen wir ja. Es gibt ja keine andere Ende des Lebens als den Tod. Also der Tod wird schon kommen. Wann, weiß niemand. Vielleicht bald, vielleicht erst in ein paar Jahren. Aber bestimmt ist nicht mehr viel Zeit, bevor der Tod zu mir kommt. Und ich empfange ihn wie ein Erlebnis. Gerade ein Erlebnis. Es ist vom Leben ein Teil. Man erlebt den Tod. Wie man ihn erlebt, wissen wir nicht. Keiner ist zurückgekommen. Aber man kann schon sagen, ja, dann ist eben dieses Werk des Lebens beendet. Und wie man einen Roman enden will und schreibt dann Ende, so kann man das Leben leben und dann schreiben Ende.
Mhm. Nochmal ganz zurück wieder in unsere Realität hier. Wir haben uns für unser Gespräch in Ihrer Pariser Wohnung getroffen. Sie leben mit Ihrer Frau in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Was das Honorar für Ihr Buch Empört Euch angeht, für diesen internationalen Bestseller, Sie verzichten darauf. Ja. Das ganze Geld bekommt der Verlag. Und mir hat Ihre Verlegerin Sylvie Crossmann erzählt, dass Sie, Stefan Essel, festlegen, welche Menschenrechtsorganisationen Ihr Honorar eben bekommen als Spende. Ja. Was bedeutet Ihnen Bescheidenheit?
Ich habe meine Rente als alter französischer Botschafter und als solcher lebe ich ganz ordentlich. Ich habe keine Geldsorgen. Natürlich ist man immer glücklich, wenn man ein bisschen Geld hat, was man einsetzen kann in irgendeiner Verhandlung. Das tue ich auch natürlich gerne. Aber Bescheidenheit des Lebens ist für mich eine Befreiung gegenüber den Lasten, die einige meiner Freunde durch viel Geld haben.
Stefan Essel, Sie sind im Zeichen der Waage geboren. Das ist ja ein Bild, ein Sternzeichen für einen Menschen, der das Für und Wider gegeneinander abwägt. Wenn Sie jetzt 2011 in die Zukunft blicken und auch an die vielen aktuellen Gründe denken, sich zu empören, wohin neigt sich dann Ihre innere Waagschale stärker? Zum Optimismus oder zum Pessimismus?
Also unbedingt zum Optimismus. Und zwar daher, dass ich so viele Jahrzehnte hinter mir habe und die Erinnerung daran habe, dass Probleme, die unlösbar schienen oder die wirklich schlimme Probleme waren, überwunden worden sind. Daher hoffe ich darauf und rechne darauf, dass die neuen Generationen diese neuen schwierigen Probleme auch überwinden werden. Die Menschheit ist dazu fähig, Probleme zu überwinden.
Und welches Ihrer Lieblingsgedichte passt zu Ihrer optimistischen Stimmung?
Ja, naja, die Gedichte sind nicht immer so optimistisch, brauchen auch nicht optimistisch zu sein. Sie klingen nur so schön und das macht einen optimistisch. Wenn wir ein deutsches, kurzes Gedicht nehmen wollen, könnte man sagen, dieses kleine Gedicht von Hölderlin, da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielte ich sicher und gut mit den Blumen des Hains und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Und so geht es ein bisschen weiter. Es ist zu lang, um es noch einmal aufzusagen. Aber es ist eben diese Empfindung, dass das Göttliche einem irgendwie gutmütig zusieht. Man ist im Blick der Gottheit ein beschütztes Wesen. Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich habe eine besondere Beziehung mit dem Göttlichen überhaupt. Und das Göttliche ist für mich ein Schutz gegen Übel.
Herzlichen Dank. Das war das Tischgespräch auf WDR 5, heute aus Paris, mit Stefan Essel, ehemaliger Widerstandskämpfer, Liebhaber von Gedichten sowie Autor der Bücher Empört Euch und Engagiert Euch. Mein Name ist Claudia Dammann.
Vielen Dank, liebe Claudia.